Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Sendung rechnet uns ein Umweltökonom vor, ob sich Beschneiungsanlagen in Schweizer Skigebieten rechnen. Dann erfahren wir, welche Spuren ein Herzinfarkt in der Seele hinterlässt und dass die Angst vor einem neuen Infarkt töten kann.
Die Angst ist einfach da und erst durch intensiven Auseinandersetzungen mit dieser ganzen Thematik kommt man an für sich dahinter, dass diese Angst ganz, ganz tief sitzt und es an für sich die Angst vorm Tod ist.
Schließlich begeben wir uns in einen virtuellen Vorlesungssaal. Die ETH Zürich will ab nächstem Jahr ihre Vorlesungen aufs Netz stellen, für die Studierenden und für Sie und für mich. Suchbegriff eingeben und lernen. So einfach geht's.
Wenn ich etwas suche hier an der ETH, dann kriege ich die Resultate hier von der ETH, aber auch die Resultate von allen anderen an Opencast angeschlossenen Organisationen, Universitäten. Und damit wollen wir das gesammelte Wissen über die ETH hinaus zur Verfügung stellen und zugreifbar machen.
Die ETH-Vorlesung in der guten Stube. Mehr dazu hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Doch jetzt wenden wir uns zuerst dem Schnee zu und der Tatsache, dass dieser immer seltener wird. Zugegeben, ein Blick nach draußen jetzt scheint diesem Trend zu widersprechen. Doch es ist klar, mit der Klimaveränderung schmilzt vielen Schweizer Skigebieten zunehmend das Kapital weg. Beschneiungsanlagen sind deshalb seit Mitte der 90er Jahre hoch im Trend. Mit über 35 Millionen Franken haben Bund und Kantone solche Anlagen bereits subventioniert. Denn immer mehr große und auch kleine Tourismusregionen setzen auf den Schnee aus der Kanone. Sie nehmen dafür hohe finanzielle Kosten in Kauf, so dass sich Ökonomen fragen, ob die künstliche Beschneiung den Aufwand denn auch wirklich lohnt. Camille Gonse und der Umweltökonom Philipp Thalmann von der ETH Lausanne haben im Rahmen des nationalen Forschungsschwerpunkts Klima gerechnet. Die Frage an Philipp Thalmann: Was sagen die Resultate zum künstlichen Weiß?
Die Schwierigkeit ist natürlich, dass Sie einerseits mit Beschneiungsanlagen vielleicht die Saison ein bisschen ausdehnen können, auch das Skigebiet ein bisschen ausdehnen. Andererseits sind das sehr hohe Fixkosten und auch hohe Betriebskosten. Also ist es gar nicht selbstverständlich, dass es rentiert. Die Anlagen lohnen sich, um gewisse Lücken im Gebiet zu füllen. Sie lohnen sich bei höheren Gebieten, wo man nicht massiv beschneien muss. Sie lohnen sich in großen Gebieten, wo genügend Kundschaft da ist. Sie lohnen sich ja nicht bei tiefgelegenen, kleinen Skigebieten. Da lohnt es sich sicher nicht. Da sind die Fixkosten zu hoch.
Sie haben festgestellt, es lohnt sich eigentlich nur in großen und eher in höheren Lagen. Nun fließt aber genau in diese Skigebiete in mittleren und tiefen Lagen sehr viel Geld. Muss man da eigentlich sagen, aus Ihrer Sicht als Umweltökonom, das ist Geldverschleuderung, das ist unsinnig ausgegebenes Geld?
Man muss sich die Frage schon stellen. Ich will da nicht völlig kategorisch antworten. Sicher ist, dass diese kleineren, tiefer gelegenen Gebiete, die sind schon sehr stark verschuldet und die haben sich in eine sehr schwierige Situation gestellt mit diesen zusätzlichen Fixkosten.
Das heißt, für die wird das Problem eigentlich nur noch größer mit dem Fortschreiten des Klimawandels?
Das ganz bestimmt, weil Betrieb dieser Anlagen wird auch immer teurer. Es braucht immer mehr Energie, die immer teurer wird. Vermutlich mit dem Klimawandel muss man die Anlagen öfters betreiben und es ist gar nicht sicher, dass entsprechend genügend Kunden von den Anlagen profitieren.
Sie und Ihr Dissertant Camille Gonse haben also durchgerechnet, am Computer lohnt sich das, lohnt sich's nicht. Welche Faktoren haben Sie in Ihre Berechnungen mit einbezogen?
Also das ist ein statistisches Modell tatsächlich, das die Rentabilität von den Gebieten oder Betreibern untersucht, und zwar auf den Einfluss von den üblichen Faktoren, Arbeitskosten, Investitionen, Unterhalt, Energie, auch die Situation der Anlage, Schneefall natürlich auch und eben auch, wie viel schon investiert wurde in künstliche Beschneiung.
In einem zweiten Teil der Untersuchung haben Sie näher berücksichtigt, wie viel Geld der öffentlichen Hand in diese Beschneiungsanlagen geflossen ist bzw. noch fließt. Viele Beschneiungsanlagen wurden erst möglich durch diese staatliche Hilfe. Muss der Staat, müssen die Kantone und der Bund diese Unterstützungspolitik nach ihren Berechnungen überdenken?
Dieses Überdenken, das hat eigentlich schon stattgefunden. Also die meisten Kantone, die gehen das schon sehr vorsichtig vor und überprüfen, ob es überhaupt noch tragbar ist. Weil meistens sind das ja nicht à fonds perdu Darlehen, sondern Kredite, vergünstigte Kredite. Und die erhöhen die Verschuldung dieser Skigebietbetreiber. Also man kann nicht allgemein sagen, es sei zu viel Geld von der öffentlichen Hand eingezahlt worden. Vielleicht zuerst, aber in letzter Zeit kann man sagen, hat sich schon sehr verbessert.
Philipp Thalmann, Sie sind Umweltökonom. Sie berechnen also die Zusammenhänge zwischen Umwelt und Wirtschaft, Kosten-Nutzen-Rechnungen in diesem Bereich. Für wie sinnvoll halten Sie es, dass doch 20% aller Unterstützungsgelder für die Berggebiete seit Mitte der 90er Jahre in solche Beschneiungsprojekte geflossen sind?
Ich würde mal so sagen, für die nächsten 20 Jahre oder so, vermutlich ist das nicht ganz unsinnig. Aber das sind keine sehr nachhaltige Anlagen. Die werden sicher nicht die Gebiete im mitteltiefen Bereich retten. Für die ist, die müssen wirklich auf etwas anderes umstellen. Für die Gebiete in den höheren Regionen, die werden noch längere Zeit vermutlich genügend Schnee erhalten. Vielleicht wird die Saison ein bisschen kürzer. Und da können solche künstliche Beschneiungsanlagen auch schon die Saison abrunden und Lücken füllen. Das macht dann schon Sinn.
Was sagen Sie denn, Philipp Thalmann, als Wirtschaftsexperte, sollen die Gebiete tun, die eben bald keinen Schnee mehr in Aussicht haben?
Also wir sprechen natürlich von Dekaden, nicht von den nächsten Jahren, oder? So in den 20, 30 kommenden Jahren, die müssen sich vermutlich auf andere Aktivitäten konzentrieren. Sie könnten eigentlich auch von der Klimaänderung profitieren, im Sinn, dass die Sommer immer heißer werden und unerträglicher in den Städten. Und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass Städtler in den Sommermonaten vermehrt in die Berge ziehen, nicht unbedingt sehr hoch. Ein bisschen wie, wenn man das überlegt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo man in die Höhe ging, um eine Tuberkulose oder sonst Lungenbeschwerden zu heilen, wird man vielleicht in 20, 30 Jahren systematisch während den Sommermonaten in die Berge gehen, einfach um ein bisschen frische Luft und ein bisschen Kühle zu finden.
Wenn das Kapital buchstäblich wegschmilzt. Philipp Thalmann, Umweltökonom an der ETH Lausanne, zur Wirtschaftlichkeit von Beschneiungsanlagen in Schweizer Skigebieten. Ein Herzinfarkt ist kein Todesurteil. Wer ihn psychisch stabil übersteht, hat gute Chancen, noch lange zu leben. Doch wer große Angst vor einem neuerlichen Infarkt entwickelt, dessen Lebenserwartung sinkt tatsächlich. Denn Angst kann töten. Verängstigte und traumatisierte Infarktopfer sterben eher als optimistische Patienten. Das zeigt eine Studie aus München in der Fachzeitschrift Archives of General Psychiatry. Veronika Bräse berichtet.
Udo Naujoks hat schon 4 Herzinfarkte hinter sich. 2005 bekam er einen sogenannten Defibrillator implantiert. Dieses kleine Gerät unterstützt sein krankes Herz ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Im Notfall kann der Defibrillator aber noch mehr. Er versetzt dem Herzen heftige elektrische Schocks, wenn es ins Stocken gerät. Naujoks ist das vor 3 Wochen zuletzt passiert.
Ich war mit meinem Enkelsohn im Arm unterwegs in einem Kaufhaus zum Wickeln. Und spüre plötzlich, dass jetzt da irgendetwas kommt. Ich gebe 2 Frauen, die mir entgegenkommen, den Kleinen in die Hand und sage, halten Sie fest, ich habe einen implantierten. Und dann sackt man zusammen und man kommt gar nicht mehr dazu, dann irgendwas zu Ende zu sprechen. Dann geht die Atmung schnell, der Puls ist auch erhöht und man versucht selber dann, sich zu beruhigen.
20 solcher Elektroschocks musste der 55-Jährige bisher schon über sich ergehen lassen. Jedes Mal taucht die gleiche Frage auf. Werde ich das auch nächstes Mal wieder überleben? Diese Angst führt bei manchen Patienten zu sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen. Und zwar vor allem dann, wenn der Krankheitsverlauf so dramatisch verläuft wie bei Udo Naujoks. Auch ein fehlendes soziales Netzwerk oder schlimme Vorerfahrungen können nach Ansicht von Psychologen ein Trauma befördern. Solche Patienten denken ständig an ihre Krankheit. Sie sind nervlich sehr angespannt. Viele leiden an Schreckhaftigkeit und extremen Schlafstörungen. Außerdem vermeiden sie manche Situationen.
Man traut sich dann selber nicht mehr, allein ins Badezimmer zu gehen. Ich habe mich nirgendwo mehr allein hingetraut.
Die ständige Angst hat schlimme Folgen. Sie erhöht die Sterblichkeit. Das zeigt eine Studie in München. Dort hat man Herzpatienten begleitet. Das Ergebnis? Von 100 traumatisierten Herzpatienten sterben innerhalb von 10 Jahren 80. Dagegen trifft es unter den psychisch Stabilen in dieser Zeit nur 55 Patienten. Alle Studienteilnehmer, darunter auch Udo Naujoks, haben schon mindestens einen Herzinfarkt hinter sich und alle sind Träger eines Defibrillators. Der rettet zwar ihr Leben, ist aber auch eine Last, weil er sie permanent an ihre lebensbedrohliche Krankheit erinnert. Die Befragung der 150 Herzpatienten ergab, 2/3 kommen mit der Krankheit und dem implantierten Gerät trotz allem einigermaßen zurecht. 1/3 aber leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS, und ist deshalb besonders gefährdet. Diesen Zusammenhang zwischen PTBS und Sterblichkeit hat der Mediziner und Psychologe Karl-Heinz Ladwig von der Münchner Helmholtz-Gesellschaft ermittelt. Er hat aber auch andere psychische Erkrankungen der Herzpatienten im Visier.
Da haben wir zu unserer Überraschung festgestellt, dass die Patienten zwar, die eine PTBS hatten, im erhöhten Maße auch an Depression und Angst gelitten haben, aber dass diese zusätzlichen Symptome keinen Einfluss auf deren Überlebensschicksal gehabt hat.
Lebensverkürzend wirkt sich in der Psyche der Herzpatienten somit offenbar nur die traumatische Erkrankung aus. Im Körper führt sie zu permanenten Ausschüttungen der Stresshormone Adrenalin und Cortisol, was auf Dauer schädlich ist.
Wir vermuten, dass diese Patienten auch unter erhöhten Zeichen von Entzündungsparametern leiden und dass die in einem permanent erhöhten Spiegel sind, von dem wir wissen, dass es einen sehr schlechten Einfluss auf die Organe hat.
Folglich sollte man alles daran setzen, das Trauma zu lindern. Eine Psychotherapie speziell für Herzpatienten kann helfen. Ladwig wünscht sich von Ärzten, stärker auf die psychische Verfassung ihrer Herzpatienten zu achten und fordert
eine vernünftige Kooperation zwischen Experten, die sich für seelische Dinge interessieren, und Experten, die sich für körperliche Dinge interessieren.
Beide zusammen könnten den Patienten helfen. Udo Naujoks zeigt eine weitere Möglichkeit auf. Er hat eine Selbsthilfegruppe mit Betroffenen gegründet.
Die Angst ist einfach da und erst durch intensiven Auseinandersetzungen mit dieser ganzen Thematik kommt man an für sich dahinter, dass diese Angst ganz, ganz tief sitzt und dass an für sich die Angst vorm Tod ist.
Die Herzpatienten in der Gruppe machen alle Ähnliches durch. Sie können sich gegenseitig unterstützen. Kurios findet Naujoks die Geschichte, die ihm schon viele Leidensgenossen erzählt haben. Sie sind davon überzeugt, einen Stromschlag des Defibrillators gespürt zu haben, gehen zum Arzt und erfahren, dass das gar nicht stimmt. Das Gerät hat nämlich keinen Ausschlag aufgezeichnet.
Dann wird man das erste Mal damit konfrontiert, spinn ich? Werde ich verrückt? Ich habe es auch ganz deutlich gespürt. Das ist so, als wenn ich mir in die Wange gezwickt hätte. So deutlich spüre ich das. Also das kann nicht irgendeine Vorspiegelung sein. Und wenn man das erlebt, ja, dann sucht man ganz schnell Hilfe.
Psychologen raten, sich möglichst frühzeitig Unterstützung zu holen, bevor die Ängste Überhand nehmen. Dann bestehen gute Chancen, das Trauma in den Griff zu bekommen und damit die Überlebenschancen zu erhöhen.
Die Angst vor dem nächsten Infarkt. Sie hörten einen Beitrag von Veronika Bräse. In der Schweiz wurden im letzten Jahr fast 4000 Herzschrittmacher implantiert. Defibrillatoren wurden im selben Zeitraum bei rund 800 Patienten eingesetzt. Auch in der Schweiz haben sich Betroffene zusammengetan und Selbsthilfegruppen gegründet. Den entsprechenden Link finden Sie auf unserer Homepage. Und jetzt zu weiteren Neuigkeiten mit Nachrichten aus Naturwissenschaft und Medizin mit Thomas Häusler.
Regenwürmer führen ein bescheidenes Dasein, aber ein wichtiges, das weiß jeder Gärtner. Ohne Wurm wäre die Erde nur halb so gut und die Kartoffeln, die wären nur halb so groß. Trotzdem bleibt vieles im Leben der verdienstvollen Kreaturen rätselhaft. Zum Beispiel, warum es sie im Regen in Scharen nach oben treibt. Dafür gibt es zwar eine weit verbreitete Vermutung, nämlich die, dass sich die Würmer vor dem plötzlichen Wasserschwall im Boden und dem Ertrinken nach oben retten. Doch dort oben warten gierige Fressfeinde, Vögel und Igel etwa. Die Frage, warum die Würmer bei Regen nach oben dringen, ist also eine existenzielle. Für die Würmer jedenfalls. Und wichtig genug für eine Untersuchung war sie dem Zoologen Kenneth Catania von der Universität Vanderbilt im amerikanischen Nashville. Er setzte Regenwürmer im Terrarium großer Nässe aus. Doch die Würmer, die blieben im Boden. Und sie blieben erst noch putzmunter. Als Catania den Würmern aber die Geräusche von grabenden Maulwürfen vorspielte, da flohen die Würmer eiligst nach oben. Maulwürfe vertilgen Regenwürmer in Massen. Vermutlich fühlen sich also Millionen von aufplatschenden Regentropfen für die Würmer wie das Gegrabe eines nahenden Maulwurfs an. Catania hat seine Erkenntnis über das alltägliche Drama in unseren Gärten im Fachmagazin Plus One veröffentlicht. Auch die beiden Mediziner Aaron Carroll und Rachel Freeman zerstören gerne falsche Mythen. Im British Medical Journal haben sich die beiden Ammenmärchen aus dem winterlichen und weihnächtlichen Themenkreis vorgeknüpft. Märchen Nummer 1: Zucker macht Kinder zu nervösen Hampelmännern. Falsch, sagen Freeman und Carroll. Denn alle 12 Studien, die dies untersucht haben, kamen zum gegenteiligen Schluss. Eine Untersuchung zeigte sogar eindrücklich, dass sich alles im Kopf der Eltern abspielt. Denn als man ihnen sagte, ihre Kinder hätten eben einen Zuckertrunk erhalten, fanden die Eltern die Kinder unerträglich. Dabei hatte der Nachwuchs nur Wasser getrunken. Bei Märchen Nummer 2 geht es ums späte Essen. Da denken viele, dies mache dick. Stimmt auch nicht, entgegnen Freeman und Carroll. Diese Ansicht ginge lediglich auf eine alte, falsch interpretierte Diätstudie zurück. Also, ob beim Weihnachtsmahl oder sonst, es darf ruhig spät werden. Märchen Nummer 3 dreht sich um den leidigen Kater nach durchzechter Nacht. Dafür gibt es Dutzende von Hausmittelchen, sagen Freeman und Carroll. Nur leider sei bei keinem einzigen eine Wirkung nachgewiesen. Statt Rollmops hilft also nur weniger sündigen am Abend vorher oder der Griff zum Aspirin danach. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk erhalten die asiatischen Elefanten im Zürcher Zoo. Und was für ein großes! 32 Millionen Franken lässt der Zoo springen, um Maxi, Zayla, Indy und dem Rest ihrer Gruppe ein würdiges Zuhause zu bauen. Dass dies nötig ist, hat eine neue Studie gerade eindrücklich dargelegt. Sie deckte auf, dass Elefanten in Zoos nur etwa halb so alt werden wie in Freiheit. Ein wichtiger Faktor dabei scheinen zu kleine und ungeeignete Gehege zu sein. Die Studie war letzte Woche auch Thema in Wissenschaft RS2 und bereits damals kündigte Zoodirektor Alex Rübel den Bau einer neuen Elefantenanlage im Zürcher Zoo an. Nun ist das Projekt vorgestellt worden. Es sieht die Nachbildung eines trockenen Flusstales am Rande eines Dschungels vor. Eine Landschaft, wie sie die asiatischen Elefanten besonders mögen, sagt Alex Rübel. Wir nehmen einmal an, dass sich die Zürcher Elefanten über dieses Weihnachtsgeschenk freuen.
Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Kaum ist das letzte Wort gesprochen, ist jede Vorlesung schon Vergangenheit. Viel Arbeit der Dozentinnen und Dozenten an den Schweizer Hochschulen verpufft innerhalb von 45 Minuten und ist außerhalb des Hörsaals niemandem mehr zugänglich. Für einen Teil der Vorlesungen an der ETH Zürich soll dies bald nicht mehr gelten. Ab Mitte Februar wird die ETH in großem Stil Lehrveranstaltungen in Bild und Ton via Internet veröffentlichen. Replay heißt das Projekt. Patrick Tschudin ließ es sich erklären.
Wenn die Vorlesung beginnt, beginnt auch die Aufzeichnung. Armin Brunner, Leiter der Multimedia-Dienste der ETH Zürich, erklärt in einem großen Hörsaal der ETH, wie es geht.
Der oder die Dozierende kommt rein, bringt seinen Laptop mit, stellt den Laptop auf das Pult, steckt es an für die Projektion, zieht das Mikrofon an, das Kopfbügelmikrofon, das er oder sie sowieso anziehen muss, weil der Hörsaal ist zu groß, als dass man ohne Verstärkung sprechen könnte. Und der Dozierende oder die Dozierende startet die Vorlesung wie sonst auch immer.
Die Aufzeichnungseinheit im Hörsaal, die weiß bereits, dass sie die Vorlesung mitschneiden muss. Ihr Name? Playmobil.
Playmobil besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Das sind ein Rechner und ein bisschen Elektronik dazu in einer schwarzen Box hier. Und eine zweite schwarze Box weiter oben am Ende des Hörsaals mit den zwei Kameras, die in diesem System benötigt werden.
Zwei Kameras, denn die Aufzeichnung läuft vollautomatisch. Die eine Kamera nimmt fix den gesamten Bereich auf, in dem sich die Lehrperson bewegt. Dieses Kamerabild, eine totale, wertet jener Rechner aus, der die zweite Kamera steuert. Diese zweite Kamera zielt auf den Professor, die Professorin und zeigt die Person in Nahaufnahme. Wenn er oder sie sich bewegt, vorne im Hörsaal, dann sieht das die erste Kamera mit ihrer Totalen. Und der Rechner fährt die zweite Kamera, die mit der Nahaufnahme, automatisch der Person in Bewegung nach.
Der Dozierende soll sich um nichts kümmern müssen. Der soll im Extremfall gar nicht merken, dass das System läuft und dass die Vorlesung aufgenommen wird.
Die Lehrperson merkt zwar nichts, aber sie muss sich doch an eine Spielregel halten. Die Wandtafel ist verboten. Denn die gute alte Schiefertafel, die sperrt sich gegen die elektronische Aufzeichnung.
Das ist auch ein gravierender Mangel unseres Systems, weil gerade Mathematiker oder manchmal auch Physiker, die arbeiten fast ausschließlich an der schwarzen Wandtafel. Und wir haben jetzt keine Möglichkeit, um diese Wandtafel mit vernünftiger Qualität abzufilmen und später über das Internet zur Verfügung zu stellen. Das ist ein gravierender Mangel, wo wir noch keine Lösung haben.
Replay nimmt also die Tonspur auf, plus das Videobild der Lehrperson, plus das, was aus dem Laptop der Lehrperson kommt und der Beamer an die Wand projiziert, bis die Vorlesung zu Ende ist. Nach der Aufnahme setzt ein Techniker die genauen Marken für Start und Ende. Dafür braucht er höchstens 5 Minuten. Diese 5 Minuten sind die einzige menschliche Intervention, die Replay benötigt.
Die ganze Indexierung aufs Web stellen, die Suchdatenbank ergänzen, das alles passiert automatisch. Es ist wirklich nur diese 5 Minuten, um Start und Stopp zu markieren.
Nach der Aufnahme übernimmt das Indexsystem die Daten. Dieses Indexsystem liest die Texte auf den Präsentationen und erkennt, wann sie in der Vorlesung gezeigt wurden. Das ermöglicht folgendes Szenario. In einer Vorlesung über Architektur zeigt die Professorin bei Minute 12 ein Bauwerk aus der Entwurfswerkstatt von Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Die Namen stehen als Titel über dem Foto. Die Professorin referiert 5 Minuten darüber. Danach zeigt sie ein Werk von Rem Koolhaas. Wenn ich später von daheim aus bei Replay nach Jacques Herzog suche, liefert es mir als Antwort genau diese 5 Minuten.
Durch diese inhaltliche Erschließung des Präsentationsvideos findet man genau diese 5 Minuten eines Vortrages, die ein Konsument auch wirklich interessiert. Und man muss nicht eine 90-Minuten-Vorlesung durchschauen, um eventuell diese eine Folie zu finden, die interessiert.
Replay ist eine Eigenentwicklung der ETH Zürich und die ETH verschenkt sie. Wer immer will, kann Replay herunterladen, verändern, benutzen, gratis und franko. Und die ETH arbeitet an Replay nicht im luftleeren Raum. Sie und etwa 250 weitere Bildungsinstitutionen weltweit arbeiten unter dem Dach einer Organisation namens Opencast an Systemen wie Replay. Wobei Replay im Moment als das fortgeschrittenste gilt.
Es ist erklärtes Ziel der Opencast-Community, durch unter anderem durch die Verwendung von selben Technologien, von selben Standards, diese, wir nennen das Federation von Suche, zu ermöglichen. Das heißt, wenn ich etwas suche hier an der ETH, dann kriege ich die Resultate hier von der ETH, aber auch wahrscheinlich entsprechend gekennzeichnet auch die Resultate von allen anderen an Opencast angeschlossenen Organisationen, Universitäten, die Hits zum selben Suchbegriff haben. Und damit wollen wir das gesammelte Wissen über die ETH hinaus zur Verfügung stellen und zugreifbar machen.
Replay an der ETH startet Mitte Februar 2009. Auf Ende 2010 soll das System jede Woche 150 Vorlesungen ins Netz stellen. 150 Stunden ETH-Lehrinhalte. Zum Beispiel für Sie und für mich als gratis und frei erhältliche Weiterbildungsmöglichkeit. Für die Dozierenden als Referenz und Dokumentation. Für die Studierenden als Repetier- und Nachholmöglichkeit. Aber Replay kann und will den Besuch in einer Vorlesung nicht ersetzen.
Es ist ein anderes Gefühl, es ist eine andere Art von Erlebnis im Hörsaal und man kommt im Hörsaal auch sehr viel mehr mit. Auch die Fragen, die im Hörsaal sind, die werden nicht aufgezeichnet. Letzten Endes wollen wir auch gar nicht eine Vorlesung im Hörsaal damit ersetzen.
Kein Vorlesungsersatz zwar, aber Replay und Verwandte, künftig eingesetzt an Hunderten von Hochschulen, werden universitäre Bildungsangebote global verfügbar machen, zu denen viele bisher keinen Zugang hatten.
ETH-Stoff à discretion, Patrick Tschudin, über die Online-Veröffentlichung der ETH-Vorlesungen. Den Link zu den Lehrveranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite. Redaktion dieser Ausgabe von Wissenschaft RS2, Thomas Häusler, Moderation Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu, wir erwarten Sie nächste Woche wieder, wie immer samstags 12.40 Uhr auf RS2, in den Wiederholungen übers Wochenende auf RS4 News oder rund um die Uhr mit Beiträgen, Podcast-Angeboten und weiterführenden Links unter wissenschaft.drs.ch.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.